Ihr aber seid der Leib Christi. Feststellung. Feststellung des Apostels Paulus gegenüber ausgerechnet der korinthischen Gemeinde. Paulus sagt den Korinthern nicht, versucht doch so zu sein wie Geschwister, sondern er sagt, ihr seid Geschwister. Er sagt nicht, versucht doch zu sein wie ein Organismus, sondern verhaltet euch als ein Organismus, der ihr in Christus seid. Im Augenblick unserer Geburt waren wir nicht nur Kinder unserer Eltern, sondern alle die unter uns, die keine Einzelkinder sind, und das ist bei Christen immer so, waren wir gleichzeitig Geschwister. Das heißt, als wir wiedergeboren wurden, waren wir nicht zuerst Gottes Kinder. Und dann, nach 40 Tagen Bedenkzeit, hatten wir auch noch Geschwister. Sondern im Augenblick unserer Wiedergeburt wurden wir hineingenommen in die Familie Gottes und waren Geschwister. Es geht also bei der Kirche Jesu Christi, bei der Gemeinde Jesu Christi, und wir sagten heute Morgen, in der Bibel gibt es ja nur diesen einen Begriff, der alles bezeichnet, vom Ganzen bis zum Kleinsten. Es geht also bei der Gemeinde Jesu Christi nicht darum, dass wir uns um Einheit bemühen. Sie existiert bereits seit Kreuz und Auferstehung. Alles, was wir uns seitdem an Streit leisten zwischen den Konfessionen und Kirchen, ist ein reiner Familienstreit. Ist ein reiner Familienstreit. Wir streiten uns, weil wir verwandt sind. Benehmen uns aber so, als würden wir uns nicht einmal kennen und würden uns hassen, obwohl wir uns nicht kennen. Das Faszinierende ist also, dass von Kreuz und Auferstehung her und dass von der Vollendung her, also der Wiederkunft Christi her, vom Ende her, wir schon zusammen sind, als Einheit angesprochen werden. Freilich, damit haben wir das Geheimnis noch nicht eindeutig beschrieben. Warum? Nun, das Bild des Leibes, oder soll man sagen, die reale Bezeichnung als Soma, als Leib, als Organismus, ist für unsere neuzeitlichen Kategorien nicht richtig zu greifen. Das Gemeinte flutscht uns durch die Finger. Warum? Nun, weil wir seit der Aufklärung in zwei Kategorien denken, schwarz-weiß, links, rechts, 1-0, ganz digital und geschichtlich immer pendeln zwischen Extremen. Das eine Extrem seit der Aufklärung ist der Individualismus. Das heißt, dass wir unser Sein bestimmen, uns selbst bestimmen, unseren Welthorizont bestimmen, die Grundlagen und Verbindlichkeiten unseres Lebens bestimmen, von unserem Ich her. Der Philosoph Descartes hat es sehr hoch formuliert, das ist noch jenseits von Bachelor und Master, indem er sagte, ich denke, also bin ich. Da muss man sich schon ausstrecken, dass man sein Sein durch Denken konstituiert und aufrichtet. Das ist ein sehr hoher Anspruch. Meine schwäbischen Geschwister sagen lieber, ich schaffe, also bin ich. Und wir bauen die besten Autos der Welt. Da kommt also richtig was bei raus. Also insofern, man kann denken und schaffen und dann kriegt man Porsche, Daimler, BMW und Audi und was immer das Herz begehrt. Also man kann sich durch seine Leistung, sein Schaffen definieren. Aber es ist das Ich. Und in der Tat, wenn wir neuzeitlich ein Problem haben, dann ist es die Ich-Haftigkeit unserer Gesellschaft, es ist die Ich-Haftigkeit unserer Gemeinden und unserer Kirchen. Wir kommen heute Abend noch einmal auf das Problem des Ich, aber so viel sei jetzt schon gesagt, die Alternative, die wir gesellschaftlich haben, ist immer noch nicht das, was Paulus meint, sondern die Alternative unserer Geschichte ist zum Ich und der Ich-Haftigkeit der Kollektivismus. Das heißt, es gibt Phasen, in denen sagen wir, es geht nur um mich und mein eigenes Leben, ich, das ist die ganze Trinität, die ich habe. Und dann gibt es andere Phasen, und das kann sich manchmal überlagern, in denen wird uns eingebläut, du bist gar nichts, der Einzelne zählt überhaupt nichts, es zählt nur das Kollektiv, die Gemeinde, die Kirche, das Volksganze. Und mit diesem Kollektivismus, den wir im Sozialismus in China zum Beispiel ja bis in die Gegenwart hinein noch haben, spielt der Einzelne gar keine Rolle. Ob da bei einer Demonstration 1000 erschossen werden, da zuckt keiner mit der Wimper, der Einzelne zählt nicht, ein einzelnes Leben spielt keine Rolle. Und wir Deutschen haben mit Erschrecken die Erinnerung an das Dritte Reich. Das Dritte Reich war eine dämonische, teuflische Verdichtung von Kollektivismus. Wir Jungen fragen uns, wie konnte man im Ersten und Zweiten Weltkrieg als 18-Jähriger jubelnd in den Krieg laufen, um sich dort erschießen zu lassen? Das kann man nur durch die Ideologie des Kollektivismus verstehen. Zwei Extreme also gibt es in unserer Geistesgeschichte, gibt es in unserer Gesellschaft. Das Verliebtsein in das eigene Ich, koste es andere, was es wolle, ich und alle anderen kommen erstmal gar nicht. Und dann als Gegensatz der Kollektivismus, der Einzelne zählt gar nicht, es geht nur um die Masse. Wir sagen heute nicht Kollektivismus, oft sagen wir Sozialismus. Und bei Sozialismus ist doch die Schönfärberei drin, dass wir meinen, da käme was Soziales bei raus. Aber was der Sozialismus will, ist nichts anderes als Vereinheitlichung, ist die Masse, die Gleichmacherei bis hin zu Gender Mainstreaming, dass alles gleichgeschaltet wird und es nicht mal Mann und Frau gibt. Es gibt keine Unterschiede. Alles muss eingeglichen werden in dasselbe. Dass wir uns bei diesem Text in 1. Korinther 12 nicht sofort begeistern, liegt daran, dass wir als Zeitgenossen, die wir sind, eben sagen, aha, hier werden wir jetzt aufgefordert, nicht Egoisten zu sein, nicht an das Ich zu denken, sondern an das Ganze. Und wir assoziieren eben dann den Kollektivismus, die Masse. Und wir müssen es offen sagen, auch in unseren Kirchen und Gemeinden haben wir das Geheimnis des Leibes, des Organismus nicht immer verstanden. Auch dort war es oft so, dass der Einzelne nicht zählt, sondern nur das Ganze, nur die allgemeinen Interesse. Und der Einzelne konnte dabei draufgehen. Darauf gehen wir heute Abend nochmal ein, wenn wir uns auf die Glieder konzentrieren. Nun aber auf den Leib. Warum ist das ein Geheimnis, was hier steht? Und in Kapitel 12 bis 14 haben wir quasi zwei Kapitel zum Leib Christi, die um ein Kapitel, das Kapitel 13 herum, aufgehängt sind, so wie ein Altar mit drei Bildern. Das mittlere Bild ist das Hohelied der Liebe, das Hohelied der Agape. Nun, wir sind als Menschen von Gott geschaffen, um Ebenbild zu sein. Ebenbild aber bedeutet, dass wir Gottes Gegenüber sein sollen, dass Gott Partnerschaft mit uns haben will. Und diese Bestimmung, die wir mit der Schöpfung bekamen, gegenüber Gottes zu sein, diese Bestimmung haben wir verfehlt. Das heißt, die Gratwanderung, für die wir eigentlich geboren sind, nämlich in der Liebe zu leben, die verfehlen wir, indem wir entweder auf der einen Seite runterrutschen in die Ichhaftigkeit oder auf der anderen Seite runterrutschen in die Rolle des Sozialismus, des Massendenkens, der Vereinheitlichung aller Menschen und der Vernachlässigung der einzelnen Interessen. Gott hat uns nicht geschaffen, damit wir selber Götter sind. Er hat uns als Menschen geschaffen, als Gegenüber. Wir sollten teilhaben an Gott. Wir sollten partizipieren an seinem Wesen und an seiner Liebe und an seiner Kraft. Und es gibt keine vernünftigen Gründe dafür, aber der Mensch hat von Anfang an, von Adam und Eva an, dieses Wir mit Gott verfehlt und verpasst. Er wollte selber sein wie Gott. Und dann war er in der Ichhaftigkeit. Er wollte herrschen wie Gott und sich selbst die Erde untertan machen. Und dann hat er andere zu Objekten seiner Macht gemacht und hat sie manipuliert und hat sie bestimmt. In Wahrheit aber sind wir immer Beziehungswesen geblieben. Wir sind für das Wir geschaffen und sehnen uns nach wahrer Liebe, wie sie in 1. Korinther 13 besungen wird. Und wenn wir in die Filme schauen, unserer Medien, wenn wir in die Zeitschriften schauen, wenn wir Schlager anhören und Popmusik anhören, in allem haben wir nichts anderes als die Sehnsucht. Es ist wie ein indirekter Gottesbeweis, die Sehnsucht nach wirklicher Liebe, die aber uns Menschen ohne Gott immer zur Karikatur wird und immer zur Einseitigkeit missrät. Wir sind als Menschen Beziehungswesen. Das haben im letzten Jahrhundert, erst ab der Mitte des letzten Jahrhunderts, nicht etwa die Theologen wiederentdeckt. Ich muss zu meiner Schande sagen, es waren die Psychologen, die Therapeuten, es waren die Pädagogen, die neu erkannt haben, dass man den Menschen nicht nur als Einzelnen sehen muss, sondern immer in Beziehung. Wenn wir auf die Welt kommen, ist es evident, dass wir Beziehungswesen sind. Denn wir könnten ja ohne unsere Mutter überhaupt nicht lebendig werden. Aber auch nach der Geburt sind wir als Menschenkinder angewiesen auf Vater und Mutter. Wir sind nur in Beziehung. Und was wir sind, das sind wir aus den Beziehungen, in denen wir leben. Am Ende des Lebens wird uns die Angewiesenheit auf andere Menschen auch wieder bewusst. Aber zwischendrin, auf dem Zenit unseres Lebens, gibt es einige Zeitgenossen, die meinen, sie kämen mit ihrem Ich durch. Und jedem von uns fallen einige besonders eklatante ein. Dazu müsst ihr nicht in den Spiegel schauen. Die Beispiele fallen einem vielleicht dabei anderen ein. Dann tut es nicht so weh und da muss man sich nicht leicht verändern. Menschen also, die sehen so aus, als wären sie nicht zum Ebenbild Gottes geschaffen, sondern wollten selber Götter sein und benehmen sich mit ihren Ellbogen entsprechend und gewaltsam setzen sich gegen andere durch. Die sind so hektisch, dass man den Eindruck hat, die kommen auch ohne Beziehung aus. Aber lasst euch nicht täuschen. Es sind oft die aktivsten, die ehrgeizigsten, die erfolgreichsten in unseren Gemeinden, Kirchen, in der Politik und Gesellschaft, die in Wahrheit die einsamsten sind. Die nämlich zeigen, was aus einem Menschen wird, der nicht geliebt ist, der nicht eingebunden ist ins Wir, sondern sich selber beweisen muss. Das, was wir brauchen, ist eine Beziehung, die uns trägt. Das, was wir brauchen, ist das, was die Bibel, was 1. Korinther 13 mit Agape beschreibt. Agape ist eine Liebe, die das Ich nicht kennt, obwohl sie darauf angewiesen ist, das Ich, das Selbst, so geliebt zu werden. Die Agape orientiert sich nämlich nicht an der Qualität des Anderen, nicht an seiner Leistung, nicht an seiner Liebenswürdigkeit, sondern sie gilt dem Anderen, wie er ist. Die Agape freut sich am Anderen. Einfach weil er da ist. Wenn ihr liebende Eltern seid, dann kennt ihr das, was Gottes Agape bedeutet. Dass man auf sein Kind schaut und sich freut. Wenn ihr frisch verliebt seid, dann kennt ihr das. Da muss der andere nicht mit einem Mensch ärgerlich nicht spielen, sondern man muss nur an ihn denken und freut sich. Und der Geliebte fragt sich dann, ja, was muss ich denn jetzt tun? Ja, er muss gar nichts tun. Allein, dass er da ist, ist Grund zur Freude. Die Agape hat ihre Kraft in dem Subjekt des Liebenden. Das heißt, Gott liebt mich, weil er mich liebt. Gott freut sich an mir, weil er sich an mir freut. Weil er sich entschieden hat, weil er mich erwählt hat, hat er mich im Blick. Das, was wir innerhalb unserer Welt und Gesellschaft erfahren, ist freilich das, was man vom Griechischen her den Eros nennen würde. Und der Begriff Eros ist uns insofern geläufig, weil wir ihn von der Erotik her als Ableitung kennen. Und man kann an der Erotik auch deutlich machen, was das Wesen des Eros ist im Unterschied zur Agape. Beim Eros kann Leidenschaft, Kraft, Zuwendung, Reiz und Freude nur dann entstehen, wenn derjenige, der geliebt werden will, attraktiv ist. So war es schon bei uns in der Schule, dass einer in der Klasse gerade dem Geschmack der Damen dieser Generation entsprach und alle 20 Damen verliebten sich in den einen und die 19 anderen Herren sagten, das ist erstens ungerecht, zweitens ist es unpraktisch und führt zu keinem guten Ende. Warum ausgerechnet der? Und umgekehrt, die eine sticht alle anderen aus, weil sie dem Klischee der Männer entspricht. Und sie hat Ausstrahlung, sie ist liebenswert, sie ist liebenswürdig und alle sind fasziniert. Der Eros ist nicht gerecht und der Eros ist anstrengend, denn man muss liebenswert sein und bleiben, um die Zuwendung zu bekommen, ohne die man nicht leben kann. Das heißt, Beziehung muss ständig geleistet werden. Das ist ein dauernder Generator, der laufen muss, damit das Licht noch leuchtet und andere noch auf mich aufmerksam werden. Eros bezieht sich aber jetzt nicht nur auf den äußeren Glanz und die äußere Attraktivität. Eros bezieht sich nicht nur auf das zwischengeschlechtliche Fasziniertsein, sondern Eros ist das Prinzip einer Liebe, dass ich an der Leistung und Attraktivität des anderen orientiert. Wie viel Stress haben wir in unseren Gemeinden und Gemeinschaften? Weil wir nicht auf der Basis der Agape uns gegenseitig anerkennen, uns Zeit schenken und Zuwendung, sondern auf der Ebene des Eros. Ich meine nicht, dass ihr euch besonders attraktiv für den Gottesdienst anzieht und damit die Männer von der Predigt ablenkt. Ich glaube, das ist nicht das Problem. Darauf will ich nicht hinaus. Sondern weil wir genau wissen, nur wenn ich mitarbeite, wenn ich mich angepasst verhalte, wenn ich das tue, was von mir erwartet wird, wenn ich mittendrin bin und mitschwimme, dann kriege ich Aufmerksamkeit. Und in dem Augenblick, wo ich sage, ich habe gerade eine Krise, ich bin gerade nicht so stark, ich bin gerade irritiert, ich muss mich etwas zurückhalten, in dem Augenblick nimmt die Aufmerksamkeit der anderen ab. Und man versucht dann vielleicht noch zu klammern und man versucht durch Klagen und sich Beschweren Aufmerksamkeit zu bekommen und dann ist alles verloren, denn wenn man klammert beim Eros, ist die Attraktivität vollends dahin. Bloß keine Schwäche zeigen, bloß kein Angewiesensein zeigen. Unsere Welt funktioniert seit Adam und Eva, seit dem Sündenfall, nach diesem unheilvollen Wettlauf, dass wir Menschen sind, die Liebe brauchen und niemand da ist, der uns die Liebe gibt, die wir brauchen, sondern nur alle da sind, die uns die Liebe anbieten, mit der wir nicht leben können, die uns keine Grundlage sein kann. Denn niemand von uns kann immer nur attraktiv sein. Niemand von uns kann immer nur erfolgreich sein. Niemand von uns kann nicht immer nur attraktiv und engagiert sein. Wir sind auch schwach und wir sind angewiesen. Ja, sogar die erfolgreichsten, die schönsten, die anerkanntesten sind die einsamsten. Denn sie wissen, all die Aufmerksamkeit und Komplimente, die ich kriege, gelten ja gar nicht mir. Sie gelten ja nur meinem Verhalten, weil ich eben den größten Kuchen zum Basar mitbringe, bin ich die beliebteste im Frauenkreis. Aber wenn ich die kleinsten Kuchen backen würde, dann wäre ich nicht mehr beachtet. Das macht Stress, das macht krank, das macht uns kaputt. Wir reden die ganze Zeit gar nicht von der Welt, sondern wir reden von der Gemeinde Jesu Christi. Natürlich ist das auch in der Welt so. Da haben wir es zuerst erfahren. Das ging uns schon als kleinen Kindern so, dass wir bei unseren Großeltern, wenn wir ihren Brutpflegetrieb wecken konnten mit kieksiger Stimme und Stupsnase und süßen Locken und blonden Haaren, da haben wir Karriere gemacht. Und wenn dann ein kleines Geschwister kam und hatte noch eine kieksigere Stimme und eine noch stupsigere Nase, weil sie eben kleiner war, dann plötzlich, wups, eros passé, nicht? Dann war die Kleine dran und man war versucht, sie von der Wickelkommode zu stoßen. Ich hasse meine Schwester, die stiehlt mir die ganze Schau. Ein Konflikt, den wir von Anfang an kennen. Ihr kennt es auch von der Schule, nicht? Am ersten Tag wurdet ihr alle in der Schule noch herzlich begrüßt und angelächelt von euren Lehrerinnen und Lehrern. Aber als euer Wesen herauskam nach 4 Wochen Schule, dann wurdet ihr nur noch sehr gezwungen von euren Lehrern morgens freundlich begrüßt, weil sie gute Pädagogen waren, etwas verkrampft, nicht mit wildlichen Mundwinkeln, haben sie gesagt, also wir meint's gut mit euch, wir wollen ja weiterkommen und wollen euch fördern. Die Welt gibt uns nur Eros. Und oft gibt sie uns nicht einmal das. Der Mensch braucht Liebe, um zu leben. Der Mensch braucht das Wir, um zu leben. Und nur in der Beziehung, nur im Wir können wir uns entfalten. Jetzt könnten wir sagen, dann sind die aber unter uns schlecht dran, die von ihren Eltern nicht geliebt wurden. Denn wie sollen die dann später mit dem Nachteil überhaupt noch auf die Beine kommen? Ich denke an eine erschütternde E-Mail, die ich mal erhielt, wo sich ein junger Mann das von der Seele schrieb und sagte, meine Eltern haben mir vor einiger Zeit gesagt, als du auf die Welt kommen solltest, wollten wir dich abtreiben und hätten wir es mal gemacht. Wie soll einer mit so einer Botschaft noch auf die Beine fallen? Wie soll einer mit so einer Botschaft noch mal hochkommen? Und wenn es bei dir nicht so extrem ist, bist du ganz sicher, ohne es zu beschönigen, dass du auf deine Kindheit schauen kannst und kannst sagen, da wurde ich geliebt, ich selbst. Ich kann es umdrehen. Überleg dir ganz spontan, wie viele Menschen fallen dir ein auf dem langen Weg deines Lebens, ob er 15 Jahre ist oder 75. Wie viele Menschen fallen dir ein, die dich geliebt haben, wie du bist? Brauchst du eine ganze Hand oder reicht eine Holzfällerhand? Es sind nicht so viele. Es sind nicht so viele. Und was ist mit denen, die es nicht erfahren haben? Was ist, wenn ich diese negative Botschaft quasi als Drehbuch in mein kleines Bettchen als Kind gelegt bekam, als Skript, wie die Therapeuten sagen, das Skript meines Lebensfilms, das ich ableben muss? Das Evangelium ist die gute Nachricht, dass Gott mir eine neue Zukunft gibt. Ich lebe auf die Begegnung mit dem liebenden Christus hin, der mich so sehr geliebt hat, wie wir gestern Abend hörten, Galater 2, Vers 20, dass er sich selbst für mich gegeben hat. Die gute Nachricht, dass wir in einer Gegenwart leben, in der wir Agape erfahren dürfen. Im Wort Gottes wird es mir zugesprochen. Und wenn du sagst, ich habe keine Gemeinde, ich habe keine Erfahrung, dann ist es alleine das Evangelium, das Solus Christus, das Christus alleine, der es dir zuspricht und garantiert, du fühlst es oder fühlst es nicht, es gilt für dich. Das Evangelium aber geht noch einen Schritt weiter. In der Therapie haben wir und der Seelsorge damit zu tun, dass wir sagen, wie sollen wir einen Menschen zukunftszuversichtlich machen, wenn ihn seine ganze Last der Vergangenheit so blockiert? Es kann doch keiner hoffen, wenn er einen solchen Ballast mitnimmt. Das Evangelium sagt dir, du hast nicht nur eine neue Zukunft durch Christus, in Christus kriegst du eine neue Herkunft. Wir werden neu geboren. Weißt du, warum wir neu geboren werden müssen? Du hast vielleicht bisher gedacht, noch meine erste Geburt, die war schmerzhaft genug. Ich habe das panisch in Erinnerung. Was brauche ich eine Wiedergeburt? Was brauche ich eine zweite Geburt? Wenn Christus mich, so wie ich bin, ein bisschen aufpäppelt, großen Ölwechsel macht, dann ist das doch völlig gut mit dem Heiligen Geist. Und dann kann ich doch funktionieren. Nein. Wir brauchen eine Wiedergeburt, eine neue Geburt, weil wir als Geliebte leben sollen, als Gewollte leben sollen. Und so düster meine eigene Biografie sein mag, so sehr sagt mir das Evangelium, du kriegst nicht nur eine Zukunft, dass du erwartet wirst an der Himmelstür von deinem dich liebenden Herrn. Du kriegst auch eine neue Herkunft. Ist euch das je bewusst geworden, warum ihr neu geboren werdet? Du kriegst eine neue Vergangenheit. Deine alte Vergangenheit wird dir vergeben und du bekommst eine neue Vergangenheit. Als Gottes Kinder sind wir gewollt, wo wir herkommen. Und da, wo wir hingehen, werden wir erwartet. Das ist Agape. Du bist gewollt und du wirst erwartet. Wie kann ich das erfahren? Hier sind wir bei Ecclesia Gemeinde. Gottes Liebe, die vollkommen ist, kann mir in meinem Alltag bei den Lasten meiner Vergangenheit, der eigenen Schuld und der Schuld anderen an mir, oft ungreifbar sein. Sie wird mir greifbar in der Erfahrung gelebter Liebe in der Gemeinde und unter Christen. Damit ihr nicht erschreckt, ihr müsst nicht vollkommen lieben wie Christus. Wir müssen Christus für andere nicht ersetzen. Und alle Versuche, selber Reich Gottes zu bauen oder zu sagen, Christus hat keine Lippen außer unseren Lippen, keine Hände außer unseren Händen, das überfordert uns selber vollkommen. Und wir denken an Johannes den Täufer, der so schön gesagt hat, ich bin nicht der Christus. Wir müssen uns nicht gegenseitig Christus ersetzen. Um Himmels Willen sage ich nicht leichtfertig, sondern mit tiefem geistlichen Sinn. Aber das, was wir im Evangelium in Worten hören, was uns zugesprochen wird, in der Predigt, in der Lehre, im Gottesdienst, in der Seelsorge, wird für uns greifbar und erfahrbar in der real gelebten Gemeinschaft mit anderen Christen. Ich weiß, wovon ich rede. Als ich mit 15 zum Glauben kam, war ich engagiert in der Jugendarbeit, habe auch schon angefangen, mit den Navigatoren Bibelverse zu lernen und habe mein Christsein ganz ernst gemeint. Und ich hatte schon lauter Puzzlestücke beisammen und kannte die Puzzlestücke schon mit allen Farben, Motiven und Rändern und Formungen. All das, Bibelverse, Aussagen über Gott, Gott liebt mich, so sehr hat Gott die Welt geliebt, Gott erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Alles hatte mein kleiner Kopf mit 15 und 16 schon gelernt. Aber es waren Puzzleteile, die nicht zusammenpassten. Und wenn ich sagen soll, was war die schönste Wende in meinem Leben nach meiner Erfahrung, dann war es gar nicht meine Bekehrung mit 15, das war der entscheidendste Schritt, denn da war dann klar, jetzt bin ich auf dem Weg, der in den Himmel führt. Erlebt habe ich diesen Schritt aber gar nicht so wesentlich. Das, was für meine Erfahrung die Wende brachte, das war die Erfahrung mit 17, in einer Situation wie die, die wir jetzt gerade haben, dass wir als kleine Gruppe innerhalb einer Bibelschule zusammensaßen nach den Veranstaltungen und es genau wissen wollten. Wir wollten das verstehen, wir wollten, dass es ins Herz fällt. Und ich habe in dieser kleinen Gruppe von 5 bis 7 Leute in nächtlichen Wanderungen, da müsst ihr mal alle weghören, nicht? Das Wesentliche meines Lebens ist außerhalb der Hausordnung passiert. Wir sind da bis 3 Uhr nachts rumgewandert, alles verboten, aber der Heilige Geist hat es dennoch gebraucht. Das ist ja manchmal die Gnade des Heiligen Geistes. Und wir haben nachts zusammengesessen mit Nescafé bis zum Abwinken 4 Uhr morgens, dass wir morgens kleine Augen hatten. Aber nicht, weil wir dumm drauf waren, sondern weil wir es geistlich genau wissen wollten. Und für mich wurde Gottes Liebe, die vollkommen ist, und ich wusste es auch, aber ich konnte es nicht fühlen, plötzlich greifbar in der Liebe der Geschwister, in der Aufmerksamkeit der Geschwister, in der Erfahrung der Agape. Gottes Liebe, die vollkommen, aber unsichtbar ist, wird für uns erfahrbar in der menschlichen Gemeinschaft, die unvollkommen ist, aber sichtbar. Die Berufung der Gemeinde ist, dass wir uns Gottes Liebe gegenseitig reflektieren. Dass wir uns Gottes Liebe gegenseitig zusprechen. nicht nach dem Prinzip des Eros und der Leistung, sondern nach den Maßstäben des Hohenlieds der Liebe. Der Liebe, die gibt, ohne zu erwarten. Der Liebe, die den anderen meint und nicht schon wieder hintenrum sich selbst. Das war für mich die Wende meines Glaubens. Weil ich plötzlich alle Puzzleteile meines Bibelwissens, alle Erkenntnisse des Neuen Testaments in ein Bild fallen sah. Und plötzlich konnte ich sagen, Jesus, ich liebe dich. Und das war nicht willentlich zähneknirschend gesagt, weil es erwartet wird, sondern es kam von ganzem Herzen. Vorher habe ich bei Gebetsgemeinschaften immer gedacht, was sollst du auch beten? Dann habe ich mich geärgert, wenn ein anderes schon gesagt hat. Und deshalb habe ich dann gleich am Anfang gebetet, damit es mir keiner wegnimmt. Und immer gut überlegt, was man auch betet. Man will ja nicht schlecht dastehen. Gemeinde nach dem Prinzip des Eros. Wir wollen uns ja gegenseitig beeindrucken. Nein, ist der im Glauben gewachsen. Riesenschritte macht er im Geist, nicht? Also, und dann plötzlich hörte ich mich in der Gebetsgemeinschaft mit diesem kleinen Kreis der Vertrauten beten und reden, bevor ich überlegte. Und das erste Mal erlebte ich, dass ich offen und wahrhaftig wurde. Und da fielen keine Gesichter runter, die strahlten immer mehr. Die haben mich gemocht, obwohl sie mich kannten. Hast du das je erlebt? Dass du geliebt bist und bejaht? Dass Menschen sich dir zuwenden, ohne dass du leistest? Und dass, wenn du die Masken ablegst, die alten Feigenblätter von Adam und Eva, die längst verschrunzelt sind, wenn du die ablegst, der andere nicht erschrickt, sondern sich dir zuwendet und dich trägt. Das ist die Liebe. Das ist das Prinzip des Wir. Ach, sagst du jetzt, wo finde ich die Gemeinde? Hans-Joachim, sag es mir, damit wir gleich noch während der Sitzung und vor dem ersten Lied dahin fahren. Ist es vielleicht die Langensteinbacher Höhe, dann muss ich doch nochmal genauer hingucken. Der Clou ist jetzt, dass wir nicht berufen sind, die ideale Gemeinde zu suchen. Jesus hat uns in der Bergpredigt eine Formel gegeben, die uns schon heute ideale Gemeinde erfahren lässt. Er hat in Matthäus 7, Vers 12 die sogenannte goldene Regel formuliert. Alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihr ihnen. Eros sagt, wie du mir, so ich dir. Und im Schwäbischen wird das radikal durchgehalten. Die XY haben uns zur Konfirmation für unsere Tochter etwas geschenkt im Wert von 100 Euro, Inflationsrate 2 Jahre. Also wir müssen ihr etwas zurückschenken für 105 Euro. Wir wollen uns ja nicht lumpen lassen, soll uns keiner nachsagen, wir wären ungerechte Menschen. Das ist nicht die Basis. Nicht wie du mir, so ich dir. Sondern wie Christus mir, so ich dir. Das ist die Agape, die Paulus in die Mitte stellt, mitten in die Behandlung der obstrusesten und komischsten Probleme, die die Korinther in ihren Gemeinden haben. In der Zeit nach diesem Erkennen mit 17 habe ich natürlich diese Gemeinschaft gerne festhalten wollen, was mir aber nicht glückte. Wir sind nämlich in alle Winde zerstreut worden und so sehr die Klostermühle in der Nähe war, wie für einige von euch die Langensteinbacher Höhe, war sie ja nicht immer verfügbar. Da habe ich lange gedacht, hätte ich doch die vollkommene Gemeinde. Und ich habe hier geguckt und habe da geguckt. Und in meinem CVM konnte ich Jungscharbeit machen, Mitarbeiter wurden gebraucht und je mehr ich mich einbrachte, desto fröhlicher wurde mein Jugendleiter. Aber es war eben nicht das, wovon ich selber lebte. Da hatte ich nicht selbst meine Tankstelle, da konnte ich selber nicht auftanken. Und ich weiß, wie ich in Sommerferien hier und dorthin fuhr, immer mit der Sehnsucht, wann kriegst du wieder die Gemeinschaft, die du suchst? Wo erlebst du Leib Christi im Wir? Wo erlebst du Agape? Bis es mir irgendwann zu dumm war und ich betete, Herr, die vollkommene Gemeinde werde ich vielleicht vor der Wiederkunft Christi nie treffen. Aber wie wäre es denn, wenn ich zu meinem Teil für andere zur Gemeinde werde? Mit 18 habe ich meine erste Gottesdienstpredigt gehalten. Seit dem 19. Lebensjahr bin ich ständig unterwegs und predige. Und was erfahre ich? Die Gemeinde Jesu Christi als Realität. Solange wir fordern und erwarten, sind wir frustriert. Ich sage nicht, dass wir nicht zu guten Predigten sollen. Ich sage nicht, dass es für mich noch heute toll ist, wenn ich irgendwo hinkomme und sage, meine Güte, das ist ja Himmel auf Erden. Der Haken an der Sache ist nur, dass die meisten eben nicht die Chance haben, es vollkommen zu erleben. Und wenn wir ständig nur mit Bussen rumfahren, dann kommen wir immer zu spät zum Gottesdienst und verstopfen die Autobahnen. Und das ist ja das, was heute dann eher üblich ist, dass man so ein Event-Christentum feiert und man hat dann Highlights und Höhepunkte, aber im Alltag in unseren Gemeinden passiert nichts. Ja, man muss sogar sagen, dass wenn in großen Städten wie Stuttgart irgendwo eine Gemeinde aufblüht, ja, die aufblühende Gemeinde nicht etwa aus dem Hafenviertel und aus der Altstadt missioniert wird, sondern die werden ja überall dann abgezogen von den bestehenden Gemeinden und die werden immer trauriger. Was wir brauchen, ist die Bereitschaft von einzelnen Gliedern am Leib Christi, endlich Leib Christi zu sein, füreinander und für die Welt. Und wenn du nicht weißt, was du tun sollst, dann musst du nur einfach sagen, was hätte ich denn gerne, dass andere mir tun? Und dann fällt es uns ein. Ich erzähle immer wieder gerne dieses Beispiel der Erfahrung mit alten Menschen in Wohnheimen, in Altersheimen. Da kannst du an jede Tür klopfen und alle freuen sich, dass du kommst und eine Stunde lang mit ihnen redest. Endlich hört mir mal einer zu. Und wenn du die 7. Tür geschlossen hast, sagst du, hier stimmt im System etwas nicht. Die sitzen den ganzen Tag da rum und erwarten, dass jemand anderes kommt und sich ihnen zuwendet. Würden die rausgehen mit ihrem Rollator, 90 Grad Winkel, nochmal 90 Grad Winkel und würden in der nächsten Tür klopfen und sagen, mir fällt die Decke auf den Kopf, ich habe hier nur einen Rest alten krümeligen Kuchen, setzen wir uns zusammen und erzählen uns gegenseitig, was uns plagt. Dann wäre es schon gelebtes Wir, dann wäre es Bereitschaft. Würden wir alle unsere Erwartungen, die wir an die Kirche haben, selber leben, dann würden wir Kirche leben und würden sie erfahren. Und ich sage das jetzt nicht so zähneknirschend, naja, weil ich nichts erfahren habe, wurde ich halt aktiv. Nein, der Hammer war, als ich einmal sagte, Jesus Christus, dann sei du eben der Herr durch mich und dann will ich mich anderen Menschen zuwenden, dann reflektiere deine Liebe doch durch meine Zuwendung, so unvollkommen sie ist. Plötzlich hatte ich sie wieder. Versteht ihr, was ich meine? Mit 17 war es mir geschenkt und da habe ich es passiv erfahren, war mittendrin und dann war es mir plötzlich weg und ich wollte es greifen und bekam es nicht wieder. Warum? Nun, weil der Himmel sagte, Hans-Joachim, erwachsen werden. Erwachsen werden im Glauben bedeutet, dass ich es lerne, Erwartungen in Bereitschaften umzuwandeln. Dir fällt die Decke auf den Kopf. Und du sagst, warum kümmert sich denn keiner um mich? Warum ruft denn keiner an? Du bist einsam in deinem Alltag. Du sagst, ich spüre nichts von meinem Glauben. Ja, wunderbar, das ist die beste Voraussetzung. Setz dich hin, schreib eine E-Mail, ruf bei einem Menschen an, bei dem du denkst, dass er sich freut. Plötzlich ist Leib Christi, plötzlich ist Gemeinschaft. Wir sollten weniger klagen, wir sollten weniger erwarten, wir sollten anfangen, es zu leben. Leib Christi kann man leben. So hat es Paulus von den Korinthern erwartet, weil wir in Christus die Realität haben. Das Faszinierende ist also, dass wir selbst für andere Reflexion der Liebe Gottes sein können, dass wir das Wir mit anderen und für andere leben können. Und dann werden wir es erfahren. Dann würde auch in dem Altersheim, wenn die Alten sich so besinnen würden, alles anders werden. Die Rollatoren würden tiefer gelegt, negativer Sturz, breite Schlappen und dann würden die Putzfrauen schimpfen, weil ständig diese Bremsspuren und Kurvenspuren auf dem Parkett unten landen. Aber die Christen wären unterwegs mit Fuchsschwanz am Lenker und es wäre Remi-Demi im Altenheim. Aber nicht nur im Altenheim, sondern auch im Jugendkreis bei uns in der Stadt. In dieser traurigen landeskirchlichen, baptistischen, freien evangelischen Gemeinde oder wo immer wir sind, nicht erwarten, sondern geben. Wir sind im Herzen des ersten Korintherbriefs. Das ist das, was Paulus will. Er sagt, es geht um die Liebe. Es geht nicht um die eigenen Interessen. Es geht nicht um die eigenen Erwartungen. Und er spielt das durch an den verschiedensten Beispielen. In 1. Korinther 14 nimmt er den Gottesdienst. Da gibt es viele, die können in Zungen reden. Und die reden alle gleichzeitig und jeder profiliert sich. Und wie ein stolzer Hahn auf dem Mist, guckt er, ob die anderen es auch wahrnehmen, wie begabt er ist und ob er auch wahrgenommen und gesehen wird. Und Paulus sagt, was soll das denn? Wer hat denn was davon? Das ist doch das Ich-Prinzip. Wenn ich meine Charismen auslebe, um andere zu beeindrucken, um anzugeben, habe ich das denn nötig? Und er verbietet sogar die Zungenrede in der Gemeinde, wenn sie nicht übersetzt wird und sagt, Zungenrede gehört in die stille Zeit für mich zu Hause. Und wenn in der Gemeinde, dann das Sprachengebet nur, wenn es übersetzt wird. Warum? Weil es andere fördern muss. Die Förderung, die Erbauung des Du, das ist das Interesse der Liebe. Nichts will ich tun, was andere nicht fördert. Dass das Ich heute Abend noch Thema wird, habe ich schon versprochen. Ihr müsst nicht aufpassen, ich falle nicht auf der einen Seite vom Berg, die andere Seite kommt heute Abend. Aber im Gottesdienst geht es nicht um die Frage, wie kriege ich mehr? Hier geht es um die Frage, wie kriegt das Du mehr? Wie kann das Wir sich entfalten? Andere haben die Gabe der Prophetie. Das ist das, was wir heute Predigt nennen. Die Prophetie war schon im Alten Testament und im Neuen nicht etwa nur die Ansage von Zukunft, sondern Prophetie war Verkündigung. Und da haben alle durcheinander geredet. Und damit der Lärm vollkommen wird, haben die Frauen auch noch sich wechselseitig unterhalten und haben gesagt, was hat der jetzt gesagt? Ich verstehe nicht ganz. Erstens redet er in Zungen, dann sind sie zu siebt und die Prediger sind auch zu fünf. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Und dann könnt ihr euch vorstellen, wie die Andacht aussah. Also dein Abwarten, ob die Stille einkehrt. In Korinth hättest du bis jetzt gewartet und es wäre immer noch nichts passiert. Und Paulus sagt, halte deinen Mund, du, der du in Zungen redest, es sei denn, dass du es übersetzt bekommst. Ihr, die ihr predigt, haltet euren Mund. Und ihr Frauen, die ihr alle durcheinander quatscht, haltet euren Mund. Wenn ihr Fragen habt, diskutiert es zu Hause. Bringt Ordnung rein in euren Gottesdienst. Geht es ihm nur zwanghaft um Ordnung? Nein. Es geht ihm, so sagt er, um Erbauung, Ermahnung und Trösten. Wie anders sieht unser Leben aus, wenn wir nicht in unsere Gemeinden gehen und sagen, was tun andere für uns? Sondern wenn wir in Gemeinde gehen und sagen, wie kann ich für andere Spiegel der Liebe Christi werden? Wie kann ich auf andere eingehen und ihnen geben, was sie brauchen? In 1. Korinther 8 bis 10, also dem Abschnitt vorher. Da war es ein Problem, in dem Paulus mich sehr beeindruckt. Es ging nämlich um das Problem des Götzenopferfleisches. Da sagen wir jetzt, wo ist denn das Problem? Was ist das denn genau? Nun, das ist Fleisch, das in einer heidnischen, kultischen Handlung geopfert wurde. Und so wie wir früher in unseren Dörfern die Kirche auf der einen Seite vom Dorfplatz hatten und die Kneipe auf der anderen Seite und nach der Messe, nachdem die Katholiken ja den Wein bei der Messe nicht trinken durften, haben sie dann in der Wirtschaft im Frühschoppen sich gütlich getan. Also so wie die Verbindung von Kirche und Kneipe in manchen Dörfern da war, so war es in der heidnischen Antike. Vorne Tempel, hinten Metzgerei. Und so war vieles Fleisch, das man bei Griechen kaufen konnte, in der Tat Götzenopferfleisch. Es kam aus dem Kult und es wurde natürlich nicht von den Priestern alles gegessen und dann wurde es hinten verkauft. Die Starken in Korinth, die haben jetzt gesagt, wenn wir das Fleisch essen und tun es mit Tischgebet, dann wissen wir doch, die Geschöpfe sind Gottes Geschöpfe und im Tischgebet nehmen wir es als Geschenk Christi. Wir sind stark, wir haben die Erkenntnis, es gibt ja nur einen Gott, also ist das Fleisch neutral, wir können es essen. Die Schwachen aber kamen aus ihrem heidnischen Gottesdienst. Und als die merkten, dass es einige der Gemeinde gibt, die Götzenopferfleisch essen, fühlten sie sich in ihre alte Vergangenheit zurückgeworfen. Aber nicht genug, dass sie das auf Distanz betrachteten, dann haben die Starken noch gespottet und haben sie ermuntert, das könnt ihr getrost doch auch essen, also esst doch auch Götzenopferfleisch. Wenn die Schwachen aber, die noch gerade erst vom Götzendienst kamen, das gegessen haben, dann taten sie es gegen ihr Gewissen, gegen ihre Überzeugung. Sie hatten nicht die Freiheit, das zu tun. Und sie haben es dann nur getan, um nicht negativ aufzufallen, sich nicht zu blamieren und haben etwas getan, was ihre Identität, ihre Integrität, ihre Gottesbeziehung störte. Nicht von Seiten des Himmels, sondern von ihrer eigenen Seite, denn sie hielten es für falsch. Wie antwortet Paulus? Paulus war Judenchrist. Und mich überrascht, dass er, der eben noch Pharisäer war, in der Tat sagt, ihr Starken, habt für euch genommen Recht. Das sagt ein Jude. Denn in Christus sind wir dem Gesetz abgestorben und es geht nur noch um das, was von Christus trennt oder zu Christus hinführt. Wenn ihr dieses Fleisch, wo immer es herkommt, im Dankgebet esst und aus Christi Hand nehmt, habt ihr für euch gesehen Recht. Es trennt euch nicht von Christus. Dass Paulus als Judenchrist das Götzenopferfleisch für neutral erklärt, falls es einer im Glauben zu sich nimmt, ist eine Ungeheuerlichkeit. Mir fällt spontan gar kein Beispiel ein, was dem heute entsprechen würde. Für einen Juden ist das ein Gräuel, Götzenopferfleisch nur anzugucken, geschweige denn zu essen. Und Paulus sagt, doch, für euch stimmt es nach eurer Erkenntnis. Aber wenn ein Schwacher, der es für Sünde hält, durch euer Verhalten verführt wird, das zu tun, was er selber für Sünde hält, dann schadest du dem Bruder, für den Christus doch aus Liebe gestorben ist. Das heißt, es ist nicht an sich für dich verboten und Sünde, aber weil es dem anderen schadet, wird es dir zur Schuld und zur Sünde. Denn im Leib Christi, im Organismus, soll ein Glied dem anderen dienen. Die Frage, was ist richtig und falsch, beantwortet Paulus also nicht mit einem Katalog, nicht mit Gesetzestafeln, sondern mit dem Maßstab der Liebe Jesu Christi. Wenn Christus dich liebt, ist das für dich richtig. Und die Starken sagen, wenn Christus mich liebt, vollkommen liebt und ich nur Christus gehöre und ich nehme es von ihm, dann kann ich mit gutem Gewissen Götzenopferfleisch essen. Und Paulus sagt, dann ist das in Ordnung. Wenn aber ein anderer es nicht kann und du tust es trotzdem, dann schadest du ihm und dadurch ist es nicht mehr neutral. Das ist eine Bestimmung von Sünde und von Gerechtigkeit, die revolutionär ist. Ob ein Verhalten in der Gemeinde richtig ist oder falsch, kann man nie an sich entscheiden, sondern immer nur im Hinblick auf Christus, seine Liebe und den konkreten Menschen. Ich selbst bin im Rheinland groß geworden. Das war im Nachhinein gesehen eine schlechte Wahl. Warum? Nun, in Norddeutschland durfte man zwar nicht Wein trinken, man durfte aber rauchen. In Süddeutschland durfte man um Himmels Willen nicht rauchen, das wäre der Exkommunition gleichgekommen. Man durfte aber Wein trinken und ich habe wahrgenommen, es steht auch bei euch schon Alkohol im Regal. Ihr seid also frei in dem Sinne der Starken in Korinth. Wir Rheinländer hatten jetzt die Alternative, entweder sind wir gläubig oder wir sind liberal. Wir haben uns entschieden, wir sind gläubig, wir haben auf beides verzichtet im CVM. Wir haben weder Wein getrunken, noch haben wir geraucht. Inzwischen sind wir etwas durchmischt in Deutschland, aber wir haben den ersten Korintherbrief noch nicht ganz durchschaut. Wie bestimmt Paulus das Verhalten? Er sagt nicht, wenn du in Norddeutschland bist, dann rauchst du halt und wenn du in Süddeutschland bist, dann trinkst du halt Wein. Sondern Paulus sagt, schau auf Jesus Christus, was fördert deine Gottesbeziehung, was fördert dich selber und was fördert das wir mit anderen Menschen. Das ist gut, das tue. Das aber, was andere gefährdet, was mich selbst gefährdet oder meine Gottesbeziehung gefährdet und stört, das ist deshalb schon nicht gut. Dann sind wir aber nicht nur bei Götzenopferfleisch, bei Rauchen und Weintrinken, sondern es kann auch mein Ehrgeiz mich krank machen und schädlich sein. Es kann auch meine Karriere meinen Kindern und meiner Frau und meiner Ehe und Familie schaden. Das heißt, das, was Sünde ist im Leib Christi, ist nicht an einem Katalog abzugucken. Und das, was gesellschaftlich vielleicht als besonders ehrenwert gilt, ist im Leib Christi in Wahrheit nicht möglich und nicht erlaubt. Ich muss freilich hinzufügen, dass wir wirkungsgeschichtlich ein Problem haben, warum wir diese Texte von den Starken und Schwachen nicht so richtig mit Freude wahrnehmen und gleich erkennen, was da für ein Gold drin liegt. In unseren Gemeinden war es jahrhundertelang so, dass immer die von der Schwachheit sprachen und der Rücksichtnahme, die schon Jahrzehnte in der Gemeinde waren. Und vielleicht sind wir groß geworden mit diesem Erziehungsspruch unserer Eltern, ihr müsst doch auf die Schwachen Rücksicht nehmen. Und dann durften die Jungen nicht fröhlich sein und durften nicht die Kleidung tragen, die sie wollten. Und die anderen durften jenes nicht unternehmen und die anderen wieder dieses. Also man musste immer Rücksicht nehmen. Wir haben aber in unserer Kirchengeschichte die Verhältnisse auf den Kopf gestellt. Wer waren im Neuen Testament die Schwachen, auf die man Rücksicht nahm? Das waren bitteschön die frisch Bekehrten. Die, die schon Jahrzehnte weg waren vom Götzendienst, das waren ja die Reifen, die Erwachsenen im Glauben. Die Schwachen sind die Gefährdeten, die abfallen können vom Glauben. Auf die müssen wir Rücksicht nehmen. Das hätte aber in unseren letzten Jahrzehnten bedeutet, dass wir nicht fragen, wie können wir auch dem hartnäckigsten alten konservativen Bruder noch gerecht werden mit unserer Gottesdienstform, sondern wie kriegen wir neue in unseren Gemeinden hinein? Wie können wir die Frischbekehrten halten? Denn es geht darum, die Liebe im Leib zu leben. Das, was uns näher zu Christus bringt, kann nicht Sünde sein. Das, was uns von Christus und dem wir mit anderen trennt, ist Sünde. Auch wenn es noch so religiös daherkommt, noch so bürgerlich und gerecht. Du kannst jetzt verunsichert fragen, Hans-Joachim, dann weiß ich ja jetzt gar nicht mehr, was ich tun soll. Das war für mich so einfach zu sagen, ich bin Schwabe, dann trinke ich eben einen Wein und ein Viertel und dann sind es auch mal zwei oder drei Viertel. Und bin ich glücklich, dass ich in Norddeutschland bin? In der Tat. In der Gemeinde Jesu Christi gibt es nicht schwarz-weiß, in dem Sinne, dass wir einfache Verhaltensregeln haben. Maßstab ist Christus, Maßstab ist der andere, sind die anderen, denen ich zu entsprechen habe. Und Paulus sagt in Römer 14, es gibt einige unter euch, die meinen, sie müssten Vegetarier sein und kein Fleisch essen. Die sagen, man darf keinen Wein trinken. Und wenn sie es in Überzeugung tun, sollen sie es so für sich leben. Es gibt andere, die essen Fleisch, wie die meisten von uns, wenn ich euch richtig beobachtet habe beim Essen, nicht? Und tun es guten Gewissens und sie sollen es mit Dankgebet tun. Niemand kann einen anderen richten und verurteilen. Aber Maßstab ist die Liebe. Was fördert den anderen? Und dann soll ich lassen, was andere zurückwirft, was Frischbekehrte vor den Kopf stößt. Denn Christus hat nicht sich selbst zu Gefallen gelebt, sondern uns zu gefallen, uns zu gewinnen, zu unserem Nutzen. Wir sind, ihr seid der Leib Christi. Der Leib Christi lebt nach dem organischen Prinzip der Agape. Der Liebe, die liebt, weil Gott liebt. Die dann den anderen anerkennen will und sich ihm zuwendet. Nicht, weil es der attraktivste ist, sondern weil Gott ihn liebt und sieht. Ihr seid der Leib Christi. Ich münde ein in das Hohelied der Liebe, einige Verse aus 1. Korinther 13, 4 bis 8. Hier wird Christus beschrieben. Und hier wird Christus beschrieben, wie er in unseren Gemeinden, in unserer Gemeinschaft durch uns seine Liebe leben und reflektieren will. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich auch nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Die Liebe verträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen.
Herr Jesus Christus, wie oft haben wir das schon gehört, dass du das Haupt bist und wir Glieder an deinem Leib. Und immer wieder neu fasziniert uns das, dass du das ernst meinst. Und wir danken dir für dieses außergewöhnliche Geschenk, dass zu unserem Glauben dazukommt, dass zu unserem Glauben unmittelbar dazugehört, dass wir nicht nur beschenkt sind mit einer einzigartigen Beziehung zu dir, sondern dass du uns auch ins Wir gestellt hast zueinander. Und wir danken dir, dass das Ganze geprägt und bestimmt ist von deiner Liebe. Und wir merken, wenn wir darüber nachdenken dürfen, auch an diesem Nachmittag, dass da der Schlüssel liegt. Der Schlüssel liegt an deiner Liebe. Und wir möchten dich bitten, dass auch dieser Nachmittag ein klein wenig wieder mit dazu beigetragen hat, dass wir das erfassen mit Kopf und Herz, erfassen dürfen, dass du tatsächlich liebst. Und zwar ohne Vorbedingung und ohne Grenze und in einer unwahrscheinlichen Weise. Und wir bitten dich, dass wir diese Liebe dann auch anfangen können, zum Maßstab zu machen unseres Lebens. Du bist die Quelle dafür, die nie versiegt. Und du bist der, an dem sich alles orientiert in deiner Gemeinde. Und wir bitten dich, dass dieses große, gute, geistliche Prinzip, dieser große Schein, den du uns da in die Hand gegeben hast, runtergebrochen werden kann in die kleine Münze. Wo wir wirklich merken dürfen, Mensch, das geht. Mensch, so kann man leben. So funktioniert's. So ist es gut. Lass uns ein Stückchen dieses Leib Christi Geschenk leben können. Füreinander und dir zur Ehre und uns zum Segen. Gepriesen bist du.